Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ominöse Hintergrundmusik. Und in Folge 22 reisen wir zurück in die Vergangenheit und damit auch die Zukunft. Und das gleich in mehrfacher Form. Denn es begrüßen euch recht herzlich der Herr Erdgeist. Hallo und guten Tag.
Wunderschönen guten Tag.
Mein Name ist Markus Richter, auch Monoxid genannt. Ich bin hier, das ist der einzige Podcast, wo ich durcheinander komme. Soll ich der Monoxid sein vielleicht hier? Also eigentlich eher ja. Ich glaube, das war mal der Beschluss. Also und der Monoxid und wir reden hier über Dinge unter dem Titel Ominöse Hintergrundmusik ein ums andere Mal. Und das ist also ein Flashback in mehreren Arten und Weisen, denn es gab früher im Chaosradio, der eine oder andere geneigte Hörer kennt es vielleicht, noch vor meiner Zeit. Und das ist wirklich sehr lange her. Ist eine der Dinge, die mich ja immer wieder erschrecken, ist, dass es Leute gibt, die mit mir im Chaosradio aufgewachsen sind. Während meine innere Repräsentation immer noch so ist, ich bin halt auch einer von denen, die Chaosradio machen, also einer von vielen, weil das wechselt ja quasi ständig. Anyways, früher, ganz früher, lief da immer so ein Musikbett unten drunter, was ich ein akustisches Verbrechen finde. Aber das kam ja auch wieder mit, es gibt ja auch Podcasts, die das machen oder YouTube-Videos.
Ja, vielleicht musst du für die jüngeren Hörer erklären, dass Chaosradio früher mal über UKW also, ausgestrahlt.
Ach so. Also ganz früher, als es noch keine Podcasts gab, war der Versuch, das Chaosradio so eine Art Podcast zu machen, weil das wurde aufgenommen in einem professionellen Studio, was damals noch mega teuer war und nicht einfach erringbar. Also man hat nicht einfach mal ein paar hundert Euro irgendwo hingeworfen, zack, professionelle Audioqualität, sondern es gab ein Radiostudio. Und dann gab es einen Deal zwischen dem Rundfunk Berlin-Brandenburg in Gestalt des Senders Fritz und dem Chaos Computer Club Berlin, da einmal im Monat so eine Sendung zu machen. Und die wurde dann natürlich über UKW ausgestrahlt und dann stand irgendwo, das habe ich aus Geschichten erzählt, stand irgendwo einen Digital, also da gab es dann schon einen Digitalstream oder das UKW-Signal wurde irgendwo abgegriffen und dann als Streamdump, wie man heutzutage sagt, in den RSS-Feed geworfen. Oder nur auf eine Seite, ich weiß gar nicht, ob es da schon einen RSS-Feed gab. Mhm. Also das war auf jeden Fall einer der Podcasts, ich weiß nicht, ob bevor es Podcasts gab, aber zumindest sehr früh vorbei. Aber das ist gar nicht, worüber wir heute sprechen wollen, sondern wir wollen heute über so alte Leute sprechen, die exakt zu diesem Zeitpunkt, als dieser Paradigmenwandel, wie man heutzutage im Feuilleton sagt, stattgefunden hat. Der vom Analogen ins Digitale. Herr Erdgeist, Herr Professor Dr. H.C. Erdgeist, was haben Sie dazu zu sagen? Warum sind Sie heute hier? Sie haben ein Zitat mitgebracht.
Ich habe ein Zitat mitgebracht, was mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Irgendjemand hat nämlich beobachtet, dass er in der ersten Hälfte seines Lebens damit beschäftigt war, seinen Eltern ihre Computer zu fixen und jetzt damit beschäftigt ist, seinen Kindern deren Computer zu fixen. Er ist offensichtlich mit zu einer Zeit sozialisiert worden, in der dieses Digitale, selbst in der damals noch kruden Form, der heiße Scheiß gewesen ist, der so revolutionär war, so teilweise Rebellion erlaubte, weil Digitales war einfach nur für Großkonzerne damals verfügbar. Und als es dann in die Heime gekommen ist, als man sich den Kram langsam selber basteln konnte, dann war es schon so ein Akt von, ich mach das jetzt mal, ich muss nicht irgendwie Multimillionär sein, um so einen Spielecomputer zu haben, um mich mit Digitalem auseinanderzusetzen, sodass dort in den, wie es auch mir gegangen ist, normativen Jahren des Lebens plötzlich diese ganze Welt offenbart wurde und ich konnte das, was früher an Software nur von Firmen angeboten wurde, zu horrenden Preisen, mehrere tausend.
Warte, du.
Ja.
Das wird schon sehr schnell mega kompliziert.
Danke.
Der eine Punkt ist, wenn man in die Vergangenheit des Digitalen schaut, da gibt es ja mehrere Phasen, ne? Und wenn du jetzt normative Jahre sagst, dann verbindest du, vermute ich, eine ganz spezielle Phase damit. Und die kann man, also am ehesten Leute für uns, kann man da die Frage stellen, meinst du die Zeit des KC85, des C64, des Amiga 500 oder des Pentium-PCs?
Genau das, all diese Jahre. Also das
ist schon sozusagen die
Mitte der 80er bis ja. So bis 2000, also bis dann diese AOL-CDs plötzlich all verfügbar waren.
Okay. Das sind deine normativen Jahre.
Das sind meine normativen Jahre und wenn ich mich umblicke in der Community, in der ich da aktiv bin, auch die normativen Jahre vieler sehr aktiver, die bis heute auch noch versuchen, dieses Feuer weiterzugeben.
Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und ich glaube auch viel von dem, was wir heute ansprechen werden, ist wahr. Ich glaube aber, ich frage mich aber auch, ob da so ein paar Fallacies drin sind. Und eine ist zum Beispiel, wenn du diese Beobachtung teilst, ne, also wenn du jetzt sagst, viele Aktive, frage ich mich zum Beispiel, und das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern wirklich nur als Nachfrage, meinst du damit vielleicht viele, die so ähnlich ticken wie du und die auf die ähnliche Art und Weise wie du aktiv sind? Also im Sinne von, gibt es vielleicht auch Aktive, die mit Feuer für Digitalthemen brennen, die aber sozusagen anders unterwegs sind.
Unbedingt, aber die Digitalthemen, die auf die ich eigentlich gerade hinaus wollte, sind schon ziemlich speziell, wenn es darum geht, so jenseits von, ich bekomme ein Telefon und setze mich damit auseinander, wie dieses Telefon mit welchen großen Firmen kommuniziert, sondern so ein Feuer irgendwie in einen Rechner zu nehmen, aufzumachen, reinzugucken, zu schauen, so noch rauszufinden, was ein BIOS ist, rauszufinden, wie die Geschichte dieses Digitalen prägt, was wir jetzt nehmen, was wie viele Auswirkungen auch in die IT-Security zum Beispiel hat. So dieser ganze Schlons, auf dem das aufgebaut ist, unten drunter grob zu verstehen, um zu wissen, wo aus einer Unkenntnis oder einem Missverständnis heraus, wie Bibliotheken, die man selbstverständlich benutzt, funktionieren und welche Trade-offs die eingehen mussten. So, das ist das eine. Das andere ist, wie man selber Kram repariert, wie man, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, in etwas reinguckt und sich dann, weil man durch Zufall noch ein Handbuch für seinen, keine Ahnung, Schneider-CPC rumliegen hat, dann weiß man noch, dass dieser eine Stein muss irgendwie, da, der braucht den Jumper, der ist offensichtlich abgegangen, so dass.
Das ist lustig, all die Vokabeln, die du verwendest, vielleicht schon sozusagen fremd sind. Und ich glaube, was man da sagen muss, es geht also, vielleicht so halbwegs provokativ formuliert, ist, also wir sind aufgewachsen in einer Zeit, da ging es noch, und das mag jetzt sozusagen für Menschen, die sich nicht mit Technik beschäftigen, ein bisschen anmaßend klingen, aber da war es einer einzelnen Person mit überschaubarem Aufwand möglich, die komplette Maschine zu überblicken. Ne? Also das war schon, also auch einen C64 oder frühere Maschinen, die waren schon auch immer irgendwie Magie, wenn einem das nicht lag als Thema. Aber eben, und ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, das lässt sich sozusagen nach oben und unten, wie gesagt, erweitern. Einen C64, da konnte man halt Dinge löten selber, dann konnte man aufschrauben, dann konnte man reingucken und so weiter und so fort. Und heute ist es sowohl in der Hardware als auch in der Software, wenn man da von Neuem dazukommt, unfassbar viel komplexeres System und zugeklebter auch. Ne? Also die, also einerseits war es ja so, der Computer war anschaubar. Also die Chips waren schon sozusagen Chips, da konnte man nicht irgendwie jetzt jedes einzelne Gatter sehen, aber die anderen Komponenten, die, also vielleicht konnte man auch, du schüttelst so einen
Kopf. Haben wir sogar noch gemacht,
ja, mit, Gatter aber, dann
selber
aber schon aus
Kabeln zusammenlöten, mal so einen Flipflop bauen selber, um das auszuprobieren.
Nee, ja, aber du kannst selber Gatter bauen, aber der Kern des C64 war ein Prozessor, ja, wo dann schon nicht ohne weiteres jedes Gatter beobachtet war. Aber man konnte den Rest der Einzelteile sozusagen angucken. Und das ist heute nicht mehr so. Und andererseits sozusagen ist man auch sehr schnell, wenn man sich mit Programmieren beschäftigt hat, ist man sehr schnell, konnte man, nicht musste man, aber konnte man auf eine Ebene kommen, die maschinennah war. Das heißt, der Übergang von Hardware zu Software war noch mit überschaubarem, wie gesagt, nicht für jeden Mal, mit überschaubarem Aufwand machbar. Also der war, und selbst wenn man das nicht gemacht hat, war es in greifbarer Nähe. Also für mich war es so, ich war nie wirklich sozusagen in diesem Programmierding drin. Ich habe aber sehen können, dass das ginge, wenn ich mehr Zeit und Energie und vielleicht auch Talent dafür gehabt hätte. Also das war für mich nicht fremd. Und heutzutage ist es eben so, die Maschinen sind so zugeklebt, sowohl in der Hardware, also ein Smartphone ist für sehr viel mehr Leute als früher, glaube ich, einfach ein Ding. Man weiß, dass es noch aus Bausteinen besteht, aber diese Bausteine sind dann wiederum sozusagen so fein und komplex, dass es da schwer ist, mal einen Widerstand zu löten. Auch da gibt es Leute, die das machen. Aber es ist halt eben, es macht nicht jeder ohne weiteres zu Hause. Und auch Software, und jetzt rede ich ein bisschen wieder blinder von der Farbe, auch Programmieren erlebe ich, wie gesagt, von sehr weit weg, so, dass man, dass die Programmiersprache, die man heutzutage benutzt, also so viel mehrere Ebenen hat, bevor das auf dem Prozessor landet, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, das jederzeit durchschauen zu können, wenn man wollte. Und da reden wir noch gar nicht von KI, sondern einfach von normalen, in Anführungszeichen, Programmiersprachen.
Ja, da sind noch viele Abstraktionen dazwischen. Mhm. Ich sehe ein ähnliches Pattern mit, wie von angedeutet, mit der Open-Source-Community. Mhm. Auch zu der Zeit, wo es quasi, ne, gab es irgendwie so eine Bewegung, dass irgendwie Public-Domain-Software rausgegeben wurde. Aber der Quellcode aus Gründen auch nicht, weil war größtenteils peinlich. Das heißt,
also Public-Domain-Software in dem Sinne von, darfst du runterladen, darfst du weitergeben, darfst du sogar auf eine CD brennen und die CD dann verkaufen, ja. Aber du hast den Code nicht gesehen.
Genau. Das heißt, das war damals noch echt gang und gäbe, dass entweder große Firmen Software geschrieben und dann verkauft haben oder dass kleine Heim-Hobby-Anwender dann kleine Public-Domain- oder Shareware, wo man also eine Schnupperversion rausgegeben hat und dann durfte man in Briefen irgendwie noch einen 10-D-Mark-Schein irgendjemandem schicken, als um dann diese Shareware-Lizenz da einzulösen, sodass diese Open-Source-Entwicklung selber irgendwie auch schon ein unfassbar revolutionärer Akt war, wo man es dann irgendwie stick it to the man, ich spiele dieses Spiel nicht mit, ich mache sehr bewusst dieser Kram für alle anderen, die dürfen dort mit reingucken, alle anderen dürfen meine Software benutzen, sie sollen sie vielleicht nur nicht als ihre ausgeben, aber das war damals wirklich noch etwas Rebellisches und ist jetzt irgendwie mit der Allverfügbarkeit von Open Source in ziemlich vielen Bereichen und den Pflegeaufwänden, die damit einherkommt, inzwischen ziemlich grau und bieder geworden. Meine Open Source Projekte, wo ich irgendwie vor 15 Jahren noch Feuer und Flamme für gewesen bin, ist jetzt so, ich mache Mail auf, guck da rein, ja, wieder Bugreport, wieder pflegen, wieder Doku anpassen, wieder raustun, mache also quasi dann einen unbezahlten Halbtagsjob für irgendwas, was jetzt andere Leute in Firmen für Geld machen und dieses ursprüngliche, dieses warum ich das mache, wem ich das zeigen möchte, sind, wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie Gegner aus einer vergangenen Zeit, wo man wo man immer wieder aufpassen muss, auch wenn man wie mit sich dann mit der nächsten Generation unterhält, die dort ihre ganz eigenen kleinen Reibeflächen haben, genauso wie wir unsere Reibeflächen hatten, sehen, wo gerade in der Welt wie Dinge nicht cool laufen, was sie dagegen tun, können mit den technischen Mitteln, die sie dort jetzt zu ihrer Verfügung haben, war das ja damals, dass unsere Gegner und Feinde waren so die Deutsche Telekom oder damals die Bundespost, die uns nicht erlaubt hat, unsere eigenen Modems anzuschließen.
Warte mal, ich glaube, dieses Problem der digitalen Komplexität findet jetzt exakt auch hier statt. weil dieses, wie ist es früher, wie ist es jetzt und was bedeutet das? Das muss man, glaube ich, also muss man vielleicht überlegen. Ich weiß nicht, also ich bin mir unsicher, ne? Uns hören ungefähr 1000 Leute. und mein Verdacht ist immer sozusagen, das sind schon Leute, die dir oder mir irgendwo folgen und wahrscheinlich eher mehr als weniger andere Dinge auch hören, die wir machen oder lesen und deswegen vielleicht sogar wissen, was wir sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dieses Open Source, ne, dieses, was du beschreibst, das klingt ja sozusagen, früher gab es so einen großen Kampf, aber woraus genau bestand der? Ne, also warum war damals Open Source einerseits überschaubar und andererseits ein Akt des Widerstands?
Da habe ich auch von Paul Henning Kamp, einer der Entwickler, der frühen Entwickler und immer noch Maintainer von FreeBSD gesehen, wo es auch darum ging, ob der jetzt so einen Compiler für diese neue hippe Programmiersprache rein soll.
Ich will nur kurz sagen, FreeBSD ist immer ganz, finde ich, total schwierig zu erklären, weil es ist kein Linux, aber es ist ein Betriebssystem und es ist so ähnlich, dass ich mal sagen würde, das ist so eine Art Linux.
Ja. Für alle Dinge, die hier erklärt werden müssen, reicht es komplett zu sagen. Es ist ein Open-Source-Betriebssystem, noch früher als Linux, für mich ein bisschen erwachsener und aufgeräumter und besser dokumentiert, aber das ist gerade nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Paul-Henning Kamp das in einem Post, den werde ich gleich auch noch verlinken, auch erklärt hat, dass damals, wenn man als irgendwie Endanwender, selbst als recht wohlhabender Endanwender in seiner Firma einen Rechner hingestellt hat, dann hat man einen Stapel Disketten von dem Hersteller dieses Computers bekommen und die durfte man dann ausführen. Und wenn da irgendwas drin kaputt war oder nicht ging, dann konnte man dann für obszöne Tagessätze diesen Hersteller dafür beauftragen, so ein paar Bits zu ändern, die Software zu fixen und hat dann irgendwann eine bug-korrigierte Version installiert bekommen. Das heißt, diese Betriebssysteme kamen alle ohne Compiler und kamen also ohne ein Werkzeug, mit dem man das Betriebssystem selbst wieder bauen kann. Ja. Das war damals unerhört. Das macht eben die Firma, die es herstellt und gibt es auf Disketten raus. Und alle Nerds, die damit rumspielen wollten, hatten dann das Problem, dass sie erstens keine eigene Software in der Standardversion dieses Betriebssystems compilen konnten. Und zweitens nicht in das Betriebssystem selber reinschauen, um zu sehen, warum jetzt die...
Also man konnte für das Betriebssystem keine Software programmieren, sondern musste die kaufen.
Ja.
Und man konnte am Betriebssystem nichts ändern.
Ja. Mhm. Und das war dann für die Tinkerer, für die Bastler dieser Zeit quasi unerträglich. Und die haben dann irgendwann sich gerade dieses BSD, diese Berkeley System Distribution, aus dem dann FreeBSD hervorgegangen ist, kam dann auch im Quellcode und das Besondere daran war, dass dann ein Compiler dabei war, mit dem man dann das Betriebssystem selber wieder compilen konnte, alle Komponenten, und das war dann plötzlich ein total rebellischer Akt zu sagen, wir wollen das jetzt selber maintainen, wir wollen selber ein Betriebssystem haben, in dem alles offen ist, es gibt keine geheimen kleinen Blobs, also keine binären, nicht einsehbaren Objekte, die irgendwo rumliegen, in denen der Hersteller vielleicht noch den Daumen drauf hält, was wir dann mit unserer Hardware machen dürfen und nicht. Wir haben das schließlich gekauft und es kann ja nicht sein, dass der Hersteller dort uns diesen Einblick nicht gewährt. Und da ist deswegen bis heute in dieser BSD-Distribution der Compiler immer noch mit dabei. Obwohl viele dazu längst übergegangen sind, die Software eben nicht mehr selber auf ihren Rechnern zu compilen, weil das bei sehr komplexen Projekten teilweise auch sehr lange dauert.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein Unterschied der Zeiten zwischen heute und früher ist wahrscheinlich auch, dass du zumindest als Firma, wenn du ein Open-Source-Projekt hast, dir Leute zu obszönen Tagessätzen einkaufst, die dir dann die Dinge deiner Open-Source-Software fixen kannst, wo du zwar theoretisch ran könntest, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du genug Leute in der Firma hast, um jeden Teil dieser komplexen Software und der Software, die auf der Software, also die Anwendungssoftware, die auf dem Betriebssystem läuft, selber fixen oder verändern zu können, ist wahrscheinlich nicht gegeben. Das ändert sich schon auch ein bisschen, ne? Also aus wirtschaftlicher Perspektive.
Deswegen ist ja jetzt auch ganz schick, sich so ein BOM zusammenzustellen, damit man grob
ein
weiß.
Was?
Ein Bill of Material, wo man Das heißt, das ist üblicherweise, bevor man irgendwo Hardware in China sich massenproduzieren lässt, sagt man irgendwie, dass die einzelnen Komponenten kosten so und so viel. Und das haben sie jetzt auch in den Software-Universum mit übernommen, dass man jetzt weiß, wenn man irgendein Stück Software installiert, dann sind es halt nur, keine Ahnung, schlechtes Beispiel ist immer Node, ne, wenn man so dieses JavaScript auf dem Server, dieses NPM, dieses Node, wo irgendwie, ne, du schreibst da irgendwie ein total tolles Programm in vier Zeilen, aber wenn du das installierst, hast du Abhängigkeiten von 1500 Projekten, wo die Hälfte schon abandoned ist, also wo die Entwickler weggegangen sind, weil sie keine Lust mehr hatten, dieses Open-Source-Projekt zu maintainen und wo die andere Hälfte von irgendwelchen Scammern übernommen wurde, wo die Domain nicht mehr aktuell ist, wo einfach dieser riesige Abhängigkeitenberg dir nicht mehr erlaubt, diese Komplexität überhaupt zu durchschauen. Mhm. Und was genau der radikale Gegenentwurf ist. Es ist zwar irgendwie alles Open Source, es ist irgendwie alles verfügbar, aber die Qualität von dem, was man sich üblicherweise reinzieht, und zwar nicht nur direkt, sondern dann auch baumartig über die Abhängigkeiten der Abhängigkeiten wieder, sorgt dafür, dass man nicht weiß, dass erstens aus Security-Sicht natürlich garstig, aber zweitens auch, wenn du eine Firma bist, möchtest du, dass alle Komponenten deiner Software auch dauerhaft gepflegt sind. Du möchtest nicht in zwei Jahren wieder das ganze System neu bauen lassen, weil irgendwo unten drunter eins von diesen Modulen, was da benutzt wird, jetzt nicht mehr gepflegt ist, dass es Sicherheitslücken hat, dass es vielleicht irgendwie seine Domain verliert. Und deswegen ist jetzt gang und gäbe, dass bevor man Software einkauft, sich genau diese Bill of Material geben lässt, also eine Liste von allen Abhängigkeiten und dann selber einschätzen kann, ob dort vielleicht irgendwelche schon als nicht mehr empfehlenswerte, also nicht zum Einsatz empfohlene Software mit dabei ist.
Aber es hat ja sozusagen, also was du jetzt machst oder worüber du jetzt gerade sprichst, ist ja so ein bisschen die, wie sieht momentan die praktikable, der praktikable Einsatz in, ich sag mal, professionellen Kontexten von Open Source Software aus. Und dann gab es am Anfang sozusagen, gab es ja also nur eigentlich zwei andere Themen, nämlich das eine ist sozusagen, wie sieht digitaler Aktivismus in dieser Programmier-Nerd-Security, ich sag mal klassischer Chaos-Computer-Club-Ebene aus. Nee, und, nee, doch, warte, lass mich zu Ende kommen. Und das andere ist sozusagen, es gibt so ein dieses Generationending sozusagen, ne? Also es gibt Menschen, die einen Vorher und einen Nachher kennen, also die wissen, wie eine analoge Welt ist, ohne Digitales, die wissen, wie eine digitale Welt ist, wo sich das langsam übereinander legt und die das deswegen noch scharf trennen können. Und dann sozusagen ist das so eine Generationenfrage. Und da, weil wir machen jetzt gerade so mega viele Wege auf, aber ich möchte zur zweiten Fallacy kommen, von der ich vermute, ob es die vielleicht gibt. Du hast ja angefangen mit sozusagen, ne, also ich musste dieses Zitat, ne, ich musste der vorhergehenden Generation einen Rechner fixen und der nächsten Generation muss ich es auch. Da frage ich mich so ein bisschen, ob das stimmt und ob da die Fehlwahrnehmung vielleicht auch ist, dass es so ein Wunsch, also das ist ja sozusagen, da geht es ja um Eltern-Kind-Beziehungen und zwar in beide Richtungen. Ich muss meinen Eltern den Rechner fixen, so, weil die waren zu alt, das zu lernen oder wollten nicht so. Und ich muss meinen Kindern den Rechner fixen. Und ich frage mich, ob da der Fehlschluss vielleicht ist, wenn ich technisch interessiert bin, dann sollten das meine Nachkommen auch sein. Weil das beobachte ich so ein bisschen, weil bei unseren Kindern haben wir, also wir waren sehr offen fürs Digitale und also die durften sehr viel, also es gibt ja sozusagen so, ich sage mal Digitalverweigerer, also das war halt gar nicht so. Wir haben immer sozusagen so einen Zugang gemacht, noch immer gesagt, hier, wenn ihr Dinge ausprobieren wollt und so weiter und so fort. Und da waren auch so eine Sachen wie Löten und Basteln und Programmieren dabei, aber das war halt einfach nicht von Interesse. Und das ist natürlich, das macht natürlich so einen kleinen Stich. Wenn man so denkt, also ich bin da, das ist doch für mich so ein Herzensthema. Warum?
Aber warum ist es ein Herzensthema, genau? Wo kam es bei dir her?
Nee, genau, dazu vielleicht gleich. Ja. Aber wenn ich mich umgucke, so und dann hat man natürlich eine Vermutung. Ne? Also da fragt man sich, also liegt es unter anderem daran, dass eben die Generation sozusagen aufgewachsen ist mit dem Digitalen. Also Smartphones sind für die schon fast was Natürliches. Das war halt einfach immer da. Ne? Also sagen, es gibt Also digitale Systeme wurden gar nicht eingeführt als was, in das man reingucken kann und das Grundlagen hat, sondern das ist so ein Ding wie ein Geschirrspüler oder ein Auto. Das ist ein komplexes technisches System, das war schon immer da und das funktioniert einfach. Und vielleicht entwickle ich Interesse dafür, muss ich aber nicht, um es zu verstehen. Und das war früher eben anders, ne? Also den C64 zum Beispiel, den konnte man natürlich benutzen als, ich schiebe eine Diskette rein und lade das. Selbst das musste man schon mindestens zwei Befehle kennen. Und es war einfach sozusagen, also 100% eines Gerätes oder das Gefühl, ich benutze das Gerät zu 100%, hat sich damals TM nur eingestellt, wenn ich auch auf diese Ebene gekommen bin. Heutzutage, ich kann ein Smartphone benutzen und zu 100% das Gefühl haben, ich benutze das Gerät vollständig mit all seinen Möglichkeiten, ohne dass ich den Blick hinter die Kulissen brauche. So, und daran kann es liegen. Aber maybe ist es halt eben auch so, und ich beobachte nämlich nicht, dass es keine Nerds mehr gibt. Nerds, die erschreckend sehr viel jünger sind als wir beide. Die sehr viel jünger sind als unsere Anzahl an Jahren durch zwei geteilt. So, das gibt's schon. Aber vielleicht hat das, also sagen, vielleicht muss man, wenn man den eigenen Kindern die Technik fixen muss sozusagen, vielleicht hat das auch andere Gründe als es gibt so eine Leute nicht mehr.
Eins von den Dingen ist, dass die Nerds heutzutage einfach ein viel breitereres Feld haben, auf das sie sich stürzen können. Mhm. Das, was wir damals für essentiell gehalten haben, weil es das Einzige war, was man, womit man spielen konnte, ist jetzt nur eins von vielen. Das heißt natürlich, ja, finden die Nerds da heutzutage viel größeres Spielfeld und während es damals noch echt einfach war, so ein digitaler Universalgelehrter zu sein, weil einfach...
Es ist lustig, ich habe literally im selben Moment gedacht, so, Mensch, das Bild vom Universalgelehrten, das passt vielleicht, ne? Früher konntest du einfach noch, also früher im Sinne von Jahr 1500 oder so, wenn du reich und privilegiert genug warst und dir jemand das Essen auf den Tisch gelegt hat, dann konntest du einfach alles, was es an Wissen in der Welt gab, sozusagen dir draufhelfen und überlernen. Dann ist irgendwann die Welt so komplex geworden, dann musst du halt Physiker oder Chemiker werden. Oder Biologe.
Immer weiter spezialisiert.
Oder Sozialwissenschaftler. Oder genau.
Aber genau diesen holistischen Blick da drauf, aber auch Detailwissen auf die Genese. Und das ist eins von den Dingen, die ich immer wieder merke, dass da draußen, so wie es ist, würde niemand, der klar bei Verstand ist, das jetzt Design, also auf der grünen Wiese, das so zu bauen, ist einfach komplett ausgeschlossen, dass da jemand draufkommt, der da länger als 5 Minuten drüber nachdenkt. Mhm. Aber es ist so gewachsen, teilweise weil dort ziemlich viel Kapitalismus dabei war. Der ganze Kram musste sich ja dann irgendwie, der musste ja skalieren, der musste sich ja lohnen zu bauen, sodass viele bessere Ansätze,
da sind wir wieder,
bei Betamax und einige bessere Ansätze sind es einfach nicht geworden, ja. Einige sinnvollere Ansätze, weil sich damit schlicht kein Geld verdienen ließ. Mhm. Und allein dieses Wissen, warum, wenn du in C programmierst und direkt gegen die Bibliothek, die damit mitkommst, warum dort diese Funktionsnamen dann irgendwie so sperrig einfach reduziert, du irgendwie alle nur 3 oder 6 Zeichen lang sind die Funktionsnamen, die du regelmäßig benutzt und dann die nicht aussprechen kannst, warum man dann nicht wie das hinschreibt, das vielleicht für irgendjemanden, so dass es wirklich damals die Restriktion gab, wenn du den Funktionsnamen länger machst, naja, dann hast du halt deutlich weniger Platz auf der Diskette, um deine Software dazu verteilen. Das war also eine Restriktion, die damals, als man die Bits noch einzeln handpoliert irgendwo ablegen musste, hatte das noch irgendwie Sinn gemacht. Dann irgendwann später nicht. Und warum wir dieses Jahr 2000 Problem hatte, das muss man Leuten erklären, dass das aus Zeiten kam, wo eine Datenbank, so, und dann kannst du die ganze Geschichte erzählen, wie IT-Security, wo die Dinge daherkommen, Entscheidungen, dass es die 2 großen Lager gab, so einmal SSH für Nerds, die, ne, um auf ihren Server zu kommen, die wissen, was sie tun, und einmal das, was in dem Browser eingebaut ist, das, was jetzt TLS heißt, mit dem HTTPS vorne, ne, das ist dann für den Endanwender, wo dann aber oben noch ziemlich viele Leute dann...
Ich möchte dich an dieser Stelle einfach nochmal sidetracken.
Bitte,
und zwar das Jahr 2000-Problem war ja die Befürchtung, dass weil Jahreszahlen zweistellig abgespeichert wurden, also sagen nicht 1999, sondern nur 99, dass das Umklappen auf das Jahr 0 zu Problemen führt. Und das ist nicht passiert, weil die Nerds sozusagen vorher aufmerksam geworden sind und gesagt haben, da könnte es ein Problem geben, und dann wurde das vorher.
Da haben sich viele Nerds so 5 Jahre lang echt viele goldene Nasen verdient. Dann noch
mal. Und wir sind wieder bei horrenden Tagessätzen. Es gibt doch aber, meine ich, sozusagen das nächste Jahr 2000 Problem, und das ist irgendwie, wenn die Unix-Zeit alle ist. Wenn ich, und korrigiere mich oder erklär es mir richtig. Es gibt doch irgendwie eine Zeit, Unix-Zeit, also in sozusagen Unix-ähnlichen Systemen, rechnet man doch die Zeit vom 1.1.67 oder irgendwie sowas?
70, ja.
Wie?
1970.
1.1.1970. Also sagen, die Zeiten in diesem Betriebssystem werden in Sekunden seit dem 1.1.1970.
Heißt die Unix-Epoche, ja.
Die Unix-Epoche sozusagen. So, und dann sind ja Betriebssysteme, haben ja sozusagen eine Bitzahl, in der sie arbeiten. Und das heißt, diese Zahl an Sekunden kann irgendwann größer werden, als ein System in einer einzigen Zahl darstellen kann. Und da kann man doch irgendwo hinlaufen. Gibt es dafür ein festes Datum? Oder zögert sich das immer wieder hinaus, weil wir mittlerweile von 16-Bit zu 32-Bit zu 64-Bit-Systemen gewandert sind?
Beides.
Okay, das, gut. Wann hören die 16-Bit-Systeme auf zu funktionieren? Oder wann kommen die 16-Bit-Systeme in ihrer Zeit durch? Gibt es überhaupt noch 16-Bit-Systeme? Also wahrscheinlich in so kleineren Geräten, aber...
Ja, das ist... Also es gibt da mehrere von diesen Problemen.
Ja.
Du, wenn du nur 16-Bit repräsentierst, dann kannst du damit nur 65.000 Sekunden überhaupt abbilden.
Das ist doch schon lange vorbei, oder?
Ja, das, okay. die werden aber üblicherweise seit Start deines kleinen Systems gerechnet. Mhm. Das heißt, es zählt hoch, und dann kann der Hersteller sagen, sagen, ich habe doch für die Zeit nur 16-Bit reserviert und wenn die überlaufen, dann wäre schlau, wenn du das Ding wie Power Cycles regelmäßig.
Ist das Ding sozusagen, es gibt doch so Geräte, die, wenn man die eine Weile aus hat, dann gehen die wieder an, dann fragen sie dich, sag mal, welches Datum ist denn eigentlich heute? Ist das das?
Nee, das ist noch, wenn keine Batterie drin ist, die den Speicher für das Datum immer wieder aktualisiert. Dann wird eine Sekunde hochgezählt jedes Mal. Und wenn dort eine Batterie drin ist, auf so einem alten Mainboard zum Beispiel, dann hast du meistens so eine Knopfzelle, die dafür sorgt, dass selbst wenn der Rechner aus ist, diese Uhr nicht falsch geht. Wenn diese Knopfzelle aber dann abgelatscht ist oder kaputt oder schon ausgelaufen, dann weiß der Computer das nicht. Dann musst du den einschalten und musst dem Computer wieder sagen, das ist das Datum. Und dann solltest du die Knopfzelle austauschen. Inzwischen gibt es irgendwie auch.
Also das Hochzählen ist sozusagen der Computer, du machst den Computer an, der fängt an, Sekunden hochzuzählen und alles andere ergibt sich dann daraus.
So ungefähr.
Okay.
Und um wieder auf deine Frage zurückzukommen, das sind die 16-Bit, aber niemand in der Historie von ernstzunehmendem Computing, wenn es mal um wirkliche Daten ging, hat nur 16-Bit verwendet, um Sekunden zu zählen.
Okay.
Das waren immer entweder Datenbankfelder, in denen das wirklich als Zahlen drin gespeichert sind, aber in allen anderen ernstzunehmenden Applikationen wurden dort dann 32 oder 31-Bit verwendet, um diese Sekunden zu zählen. Und dieser Unterschied ist, dass du diese Zahlenrepräsentationen können entweder ganzzahlige sein oder es können vorzeichenbehaftete sein. Das heißt, wenn du noch ein Bit für das Vorzeichen weggepackt hast, hast du plötzlich ein Bit weniger, um die Zeit abzubilden. Das heißt, Systeme können, wenn sie alte Bibliotheken benutzen, die noch einfach zum Speichern einer Zeit nur den zu kurzen Datentyp verwendet haben, der dann nach Betriebssystem entweder 31 oder 32-Bit ist, haben dann in 2038 das Problem, dass diese Bibliothek, selbst wenn du sie recompilst, also wenn du sie nochmal neu baust, aus dem Source übersetzt, wenn sie weiter auf dem alten Datentyp beharren, um das zu speichern, dann haben die in 2038 ein Problem, dass es dann überläuft und sie plötzlich wieder in 1970 sich befinden. Oder lustigerweise noch, wenn sie plötzlich negative, also wenn eine Zahl so weit, so groß wird, dass ein Überlauf in das Vorzeichen-Bit stattfindet. Mhm. Ne? Also die Zeit wird so groß, du schlägst immer wieder um und die allerlinkeste Zahl schlägt jetzt, ne, in unserem Zahlensystem von 9 würde sie auf 10 umschlagen, im Binären von 1 auf 1, 0 und diese 1 muss irgendwo hin und die rutscht ins Vorzeichen und plötzlich ist die Zahl negativ. Mhm. Also hast plötzlich ein negatives Datum, was, wenn du das falsch machst, von 1970 wieder zurückzählst.
Oh, wow.
Das sind quasi jetzt das Äquivalent des Jahr 2000-Problems, die uns dann irgendwann.
Und auch das ist viel komplexer als das Jahr 2000-Problem.
Das ist nochmal komplexer als das Jahr 2000-Problem, weil das eine, da musst du es einfach nur nachgucken, ob das Jahr irgendwo nur mit zwei Stellen gespeichert ist.
Ja.
Jetzt musst du nachgucken, ob irgendwo ein Zeittyp falsch verwendet wird, ob der vielleicht irgendwo sogar gespeichert wird, wo du nichts mehr dran tun kannst, wo einfach in Hardware gegossen ist, dass da einfach nicht mehr als 32-Bit zur Verfügung steht, um dein Datum da drin zu speichern. Wenn es zum Beispiel irgendwie Flash-Speicher ist in einem kleinen digitalen Gadget, was wo du nicht hin...
Ne? So, und weil das ja jetzt... Ne, also das eine ist ja die Zustandsbeschreibung, es geht nicht mehr. Ne? Also digitaler Universalgelehrter geht einfach nicht mehr, würde ich mal so sagen. Also es gibt bestimmt irgendwie das eine Wunderkind sozusagen, was es maybe kann, aber nee, sagst du, aber du weißt nicht, auf irgendwo auf der Welt, ist egal. Aber sozusagen im Grunde genommen zu sagen, digitaler Universalgelehrter geht nicht mehr, das ist die eine Sache. Die sozusagen, und ich habe aus deiner ursprünglichen Ausführung sozusagen so ein bisschen schon einen Verlust, also sagen so ein Verlustgefühl, ne? Also ist das was anderes oder ist da ein zu wenig? Also nicht aus deinen Ausführungen, sondern aus diesem Zitat, ne? Also warum muss ich die Technik meiner Kinder wieder fixen? Und ich, mein Verdacht wäre, ist, also wenn man welchen konstruktiven Schluss kann man daraus ziehen? Ist also die Aufgabe, sowohl für die, die in einem Zeitalter aufgewachsen sind, wo man eben noch alles überblicken konnte oder zumindest eine Idee davon hatte, dass man alles überblicken konnte, als auch die, ich sage jetzt mal Heranwachsenden im weitesten Sinne, also sagen die Generation, die mit dem Digitalen aufgewachsen sind, die, ich glaube, was die voneinander oder füreinander lernen müssen, ist, ich glaube, die ältere Generation muss lernen, es geht einfach nicht mehr, ne? Also sagen der Anspruch, dass jeder die Digitaltechnik auf so eine Art und Weise betrachtet und die schaut, der ist, also das schafft man wahrscheinlich nicht, weil wir in einer, also auch, weil wir, können wir wieder so Kapitalismus, Multikrisenzeit etc. gibt genug zu tun. Und was man aber vielleicht als Erwartungshaltung ändern oder dann formulieren könnte, ist, es wäre gut, wenn man, und ich finde den Autovergleich immer wieder total hilfreich, es wäre gut, wenn man sich im Umgang mit dem Digitalen immer wieder bewusst macht, dass es eben ein System ist, also eine Maschine. Eine sehr komplexe Maschine, aber eben doch eine Maschine.
Ich hatte eine Idee, die in eine ganz andere Richtung geht. Es gibt einen YouTube-Kanal, der mich beeindruckt hat. Das ist so ein mittelalter weißer Mann mit Bart, der ist ohne Papa aufgewachsen. Mhm. Und ist irgendwann in sich gegangen und gesagt, so verdammte Axt, ich weiß nicht, wie man einen Klodeckel wechselt. Und sowas hätte mir mein Papa damals beigebracht, wahrscheinlich. Und hat dann angefangen, der heißt glaube ich Dad, how do I? Mhm. Und tut nichts weiter, als irgendwie so kurze Videos rauszutun, wie
gucken. Ich kann es aber nicht umgesagt lassen, weil ich sozusagen, ich weiß nicht mal, Red oder Blue Pill ist, das tradiert natürlich klassische Geschlechtersysteme.
Ja.
Ne? Dad, how do I, also nur der Mann und so weiter und so fort, aber I get the idea.
Wahrscheinlich gibt es, ich würde halt nicht wie plötzlich irgendwelche Nähkanäle irgendwie jetzt propagieren, in denen Mom, how do I.
Same thing, aber.
Genau. Aber die Idee einfach, sich hinzusetzen und irgendwelche Binsenweisheiten nochmal einfach aufzubereiten in Häppchen und Formaten, die einfach ankommen. So, sag mal Papa oder sag mal Mama oder sag mal
Sag mal Elterngeneration.
Ja, sagt mal, warum gibt es was war eine Diskette? Sag mal, was ist, warum haben wir so komische Bildschirmformate in längs mal breit? Sag mal, warum gibt es in Audio, wo deine Expertise ist, ne? Warum gibt es dort diese Entscheidung so und so?
Meinst du, das ist von Interesse?
Kommt drauf an, wie man es aufbereitet. Viele von den Geschichten sind ja, wenn man das immer wieder mit lebenden und atmenden Menschen, die zu den Zeiten in den Constraints ihrer Zeit irgendwie Entscheidungen treffen mussten, man kann Geschichtsunterricht auch immer interessant gestalten. Man muss nicht einfach Jahreszahlen und irgendwelche Bitbreiten und Kram in Spröde aufbereiten. Irgendwie da hat IBM das und das erfunden, sondern man kann das in den Kontext der Zeit setzen und sagen, immer wieder aus einer, wie würdest du dann in der Situation vielleicht, hättest du da vielleicht eine schlauere Idee gehabt, nicht? Da könnte ich mir, habe ich sowieso auch überlegt, mal eine Serie zu machen von Dingen, so was ist eigentlich, was ist ein Datum? Also was ist, wir haben uns ja gerade über das Datumsformat unterhalten, wir hatten jetzt hier wieder eine Uhrenumstellung vorgestern, wir hatten Nordkorea hat jetzt seine eigene Zeitrechnung wieder abgeschafft und machen jetzt heimlich und leise alles wieder nach dem gregorianischen Kalender, aber ziemlich häufig ist sowohl bei den Nerds, selbst bei denen sich da, die damit auseinandergesetzt haben, aber auch beim Otto-Normalverbraucher, bei der Otto-Normalverbraucherin da draußen, gibt es keinerlei Verständnis dafür, dass es dort unterschiedliche Kalender gibt. Oder vielleicht, was ist eine Adresse? So, wie, wo schickt man Post hin? Oh, es gibt irgendwie auch negative Hausnummern. Es gibt Hausnummern, die null. Es gibt wie sind Hausnummern entstanden? Was ist eine Adresse?
Ja, darf ich eine kleine Anekdote einflechten?
Bitte, bitte.
Es gibt im familiären Umfeld ein größeres Ereignis nächstes Jahr. Da sind Einladungen zu rausgeschickt worden. Die waren schwerer als das Standardporto, was da drauf war. Und manche der EmpfängerInnen mussten Strafporto zahlen, also hatten dann einen Benachrichtigung im Briefkasten, mussten halt hingehen und an der Postfiliale und dann irgendwie 15 Cent oder sowas latzen. Bei anderen war es einfach im Briefkasten. Und bei uns war es einfach so im Briefkasten. Und wir haben uns dann gefragt, wer hat das Strafporto bezahlt? Und dann war bei meinem Fall folgendes: Auf diesen Briefen ist ein Aufkleber. Der Aufkleber sagt, unzureichend frankiert. Und mein Verdacht ist, dass dieser Aufkleber automatisiert aufgeklebt wird. Also es gibt ja so riesige Verteildinger, die lesen die Adresse, wiegen den Brief und so, dass der automatisiert draufgeklebt wird und dass in der Poststelle, wo das zugestellt wird, also wo der Brief ankommt und dann letztlich in die Zustellung geht, dass da nicht alle wissen, was das bedeutet. Und deswegen manche sagen, ah ja, okay, da muss halt irgendwie Strafporto eingeführt werden. Und andere sagen, ja, da ist ein bunter Aufkleber drauf, hier ab in den Briefkasten.
Eigentlich ist der Postbote dafür zuständig, dass vor dem Aushändigen des Briefes noch das Überporto einzufordern.
Genau, aber könnte man auch sagen, also Postbote hin und her müsst ihr vielleicht sozusagen auch wo der Postbote das abholt. Also da muss es irgendwie so einen Schulungsgedanken geben. Und lustige Anekdote dazu ist, man kann ja so Codes, also Buchstaben, Zahlenkombinationen auf Briefe schreiben, weil man digital eine Briefmarke gekauft hat. Mhm. Und als das losging, hat mir jemand erzählt, sind ihm sehr oft die Briefe zurückgekommen mit einem großen Fragezeichen an dieser Buchstaben-Zahlen-Kombination. Ist schon sehr lustig sozusagen, wie viel Komplexität hinter eben dieses, was ist ein Datum? Wo kommt Post an?
Es gibt viele Fragen. Was ist ein Name? Gibt es immer Vorname, Nachname, vielleicht noch Mittelname, gibt es immer einen Titel, ja, vielleicht hier in unserer Gesellschaft, und Zähne knirschend machen wir dann, jetzt Adelstitel und Kram. Aber,
Entschuldigung, es reizt sich heute ein, Jonathan. Ich war neulich auf einer Webseite, wo es das Anrede, ne, das Feld Anrede gab, nur nicht zum freien Ausfüllen, sondern nur als Ausklappformular. Das hatte 12, ich weiß nicht, komm ja genau, also es war irgendwie sozusagen Herr, Frau, Doktor, Professor, Professor, Doktor und dann so, also wirklich so, ich glaube 10 Aneinanderreihungen von akademischen Titeln, aber kein Feld für keine Anrede oder divers oder irgendwas anderes sozusagen, was nicht binär oder akademisch ist. Da war ich so, ey, da ist ja schon sehr viel Platz verschwendet worden für, naja, egal.
Ja, aber viele von den Dingen führen dann genau dazu, dass du auf dieser Webseite damit konfrontiert wirst, dass irgendwann mal ein Nerd mit zu wenig Weltblick, mit zu wenig Blick über den Tellerrand entschieden hat, was es ist. Oder einfach die Frage, was ist eine E-Mail-Adresse? Wie findest du raus, dass etwas eine korrekte E-Mail-Adresse ist? Die Nerds haben irgendwann aufgegeben und gesagt, du findest es raus, indem du eine Mail hinschickst und was zurückkommt. Das ist dann eine valide E-Mail-Adresse und wie alle anderen Filter, die du üblicherweise auf den Webseiten siehst, wo sie sagen, nein, das ist keine valide E-Mail-Adresse, gab einen Kumpel, der hatte irgendwie $@AI. Eine valide E-Mail-Adresse kommt an, wenn ein Nameserver-Eintrag an der Top-Level-Domain.ai dran steht, dann ist es eine valide E-Mail-Adresse. So kannst du dir noch so sehr Dinge ausdenken, wie du das jetzt validieren möchtest, also wie du überprüfst, ob das eine echte E-Mail-Adresse ist. Du wirst nicht das schlau genug hinbekommen. Genau dasselbe ist, dass wie Nerds sind üblicherweise keine Linguisten und sind dann plötzlich von den ganzen in Unicode geflossenen Entscheidungen. So was ist, sind über, total überrascht. So was ist Sprache? Warum dreht sich plötzlich, während ich etwas auf dem Bildschirm angebe, die Schreibrichtung um? Oh, weil es irgendwie Schriftsysteme gibt, im Hebräischen zum Beispiel, die nicht von links nach rechts schreiben. Also gibt es dort plötzlich Zeichen, die plötzlich wieder sicherheitsrelevant werden.
Aber trotzdem, bei dem, was du jetzt sagst, ne, mit diesem, also kann man das irgendwie aufbereiten und so, mir kommt es schon vor, wie despektierlich gesprochen, also die Welt wird zunehmend komplexer, deswegen verlangen wir von den Leuten, dass sie jetzt noch mehr Inhalte sich reintun. Und ich weiß nicht, ob das die Lösung ist.
Das sollten sie sowieso. Also in einer komplexen Welt, was ich gerade alles erzählt habe, ist ja wie schon sogar Nerds, die sich an der Stelle dort mehr miteinander damit auseinandergesetzt haben, als vielleicht die Otto-Normal-Personen da draußen. Selbst die scheitern an der Komplexität von der Welt, die dann irgendwie ins Digitale abgebildet werden soll. Und dort genau zu erklären, zu welcher geschichtlichen Situationen das erste Mal Hackerinnen damit konfrontiert waren, so plötzlich ein Datum in ihrem Computer irgendwie abbilden zu müssen, plötzlich unterschiedliche Zeichensätze, unterschiedliche Sprachen abbilden zu müssen, wo das herkam, warum es eben so, warum Unicode erst viel später kam, weil das viel früher einfach nicht genug Bytes auf den Disketten gab, um Texte mit 4 Byte pro Zeichen abzuspeichern. Da wären deine Textdateien plötzlich viermal so groß geworden. Hat damals keiner sich leisten wollen. Hätte es nämlich viermal so viel Geld für Disketten ausgeben müssen. Aber das zu erklären, dass damals eben nur ein ganz kleines, kleiner Teilbereich der Sprache überhaupt erfasst wurde, nämlich meistens Englisch plus ein paar Sonderzeichen, ist ein wichtiger Punkt, um zu verstehen.
Ich verstehe das alles, was du sagst, aber ich frage mich trotzdem, das setzt ja, Na, den Willen auf jeden Fall voraus, sich damit beschäftigen zu wollen und schon auch die Energie, das zu können. Ne? Weil egal, wie zugänglich diese Inhalte aufbereitet sind, musst du trotzdem die Zeit dafür haben.
Zum Rezipieren oder zum Erzeugen?
Na, zum Erzeugen sowieso, aber da habe ich dich jetzt so verstanden, dass das ist halt, also dass du eine Zielgruppe siehst, für die sich das zur Aufgabe machen könnte. Da, also klar, brauchst auch, wollte ich jetzt, aber ich wollte eher tatsächlich zum Rezipieren. Ne? Also eben dieses, ne, es gibt diese mega komplexe Welt. Du, ich habe jetzt verstanden, wir reden nicht über alle, sondern wir reden über die, die schon mit einem tieferen Interesse am Thema da sind, die sich also einen Bereich auspicken, wie du vorhin festgestellt hast. Und die brauchen ja trotzdem die Energie und die Zeit, um sich sowas angucken zu wollen und aber auch zu können.
Ich denke, wenn du genug Arbeit reinsteckst auf der Produzentenseite, das so weit runterzudampfen, dass da eben kein halbstündiger trockener Vortrag draus wird, sondern ein vielleicht sogar nett animierter 5-Minüter, der dann am Ende zum Aha-Effekt führt. Weil es ist natürlich immer wieder aus der Empfängerinnenseite, die Software benutzt, viele Dinge einfach so, wir gucken da drauf und ja, okay, ich verstehe, was der Programmierer verkackt hat, warum an der Stelle da gerade die das Datumsfeld falsch rum ist, so können wir nachvollziehen, aber plötzlich ist ein riesiger, vorher geht ja ein riesiger Geschichtsstack, ein 2, 3, 4 Geschichtsbücher in unserem Kopf auf, um dort diese Punkte zu verbinden und die ergeben ja meistens eine nette Geschichte und die helfen dann auch diesen Aha-Effekt bei den zu erzeugen, die üblicherweise eher konsumtiv gerade unterwegs sind und nicht wissen, wo sie anfangen sollen.
Es gibt einen TikTok-Kanal, ich weiß es leider, ist immer geil, weil wir meandern uns so durch die Sendung und deswegen fallen mir manchmal Dinge ein, die ich total, als total passend empfinde, die ich dann aber nicht jetzt gerade sozusagen recallen kann. Es gibt einen Typen auf Twitch, der heißt Something Something Pirate Something. Ist irgendwie Entwickler bei einer großen Spielefirma gewesen, glaube ich. Und der erklärt so, also ich glaube, man braucht schon Fachwissen, so ein bisschen, so eine Veranlagung, aber der erklärt so mega komplexe Zusammenhänge oft in so, weiß ich nicht, ich sehe immer nur die Bits, die dann irgendwo rausfallen auf Insta oder TikTok aus seinem Twitch-Stream. Der erklärt dann so komplexe Dinge, die passiert sind oder Zusammenhänge in so einer total trockenen, manchmal leicht zynischen, manchmal für mich ein bisschen zu jaded Art, aber trotzdem immer sozusagen sehr verständlich. Aber wer macht's denn? Also sagen, das muss ja jemand, das muss ja entweder jemand bezahlen oder das müssen Leute machen, die sozusagen gut genug bezahlt sind und genug Zeit und Energie haben. Also wenn du jetzt sagst, das ist nur eine Frage auf der Produzentenseite und dann wird sich das Publikum schon finden, dann muss ja trotzdem irgendjemand machen. Und ich muss die ganze Zeit an Chaos Radio auch hier wieder Nummer vergessen. Es gab mal diese Nummer in Intel Chips mit dem, wo irgendwelche Befehle vorausgesagt haben, also die versucht haben abzuschätzen, welche Instruction kommt als nächstes. Und das war angreifbar. Da konnte man dann irgendwie durch eine Seitenkanalattacke irgendwie Verschlüsselung aufbrechen.
Gibt es bis heute noch?
Wie heißt denn das?
Ja, so ein Side-Channel-Attacks.
Nein, das war ein bestimmtes Ding.
Ja, Prediction, Branch-Prediction-Attacks sind das.
Ja, aber es gab ein bestimmtes Ding. Das war vor...
Meinst du Rowhammer?
Fünf oder sechs Jahren. Also
es gibt echt viele...
Prä-Pandemie, noch im Fritz-Studio.
Viele Attacken da drauf, die haben echt...
Nee, es gab aber eins, was wirklich sozusagen, was über die klassische Nerdwelt hinaus. Anyway, es gibt so eine Chaos-Radio-Folge und da gibt es, es war auch keine Sternstunde des Radios, aber da habe ich sozusagen 40 Minuten lang versucht zu verstehen, was das grundlegende Problem ist. Das grundlegende Problem. Okay. Und
weißt du noch, mit wem das war?
Nee, es ist halt wirklich sehr lange her. Aber deswegen so, ne, und da habe ich überlegt sozusagen, ne, also das Chaos-Radio ist ja auch so ein ehrenamtliches Ding. Und das geht, weil man eben nicht den Anspruch hat, das so niedrigschwellig und zugänglich wie möglich zu machen, sondern indem man einfach sagt, das ist einer dieser Sendungen oder Podcasts, wo man sich einfach die Zeit nimmt und dann während der Sendung auf die Reise geht. Das heißt sozusagen, der Erkenntnisprozess geschieht zu großen Teilen in der Sendung. Das heißt aber, die Sendung wird lang. Das heißt, sie ist eben nicht das, was du sagst, nämlich maximal zugänglich. Und das ist wiederum der Fall, weil es eben eine Frage des Aufwands oder des Budgets in welcher Hinsicht auch immer ist, die man betreiben kann. Und deswegen, wer soll das machen, was du gerade vorschlägst?
Ich hatte schon gesagt, dass ich da auch ein Interesse daran hätte, das zu tun, weil ich das ja teilweise auch als meinen Auftrag dort als Außenkommunikationsbeauftragter im CCC sehe. Mhm. Die Frage ist nur, dass meine Konkurrenzanalyse bisher nicht so tief gewesen ist und gerade die Hoffnung hatte, dass da jemand daherkommt und sagt, ach, gibt's doch längst. Da.
Na, es gibt so easy wins, ne? Also gerade dieses, warum benutzen wir heute ein Diskettensymbol? Mhm. Das habe ich schon häufiger, ohne jetzt die genauen Quellen nennen zu können, aber das ist sozusagen, wenn es so Wissenskanäle gibt, ne, die so die Welt erklären. Da ist das oft auch so ein Ding, den man machen kann. Aber das ist halt auch ein Easy Win, ne? Da kann man halt gut erklären. Also wir benutzen zum Absprechen das Diskettensymbol, was war denn nochmal eine Diskette? So, dann hat man das halt sozusagen verstanden. Aber das endet halt da, glaube ich, was es momentan gibt. Also liebe HörerInnen, wenn ihr mehr und anderes kennt, immer her damit. Ja, auf unserer neuen Webseite, homecast.de.
Frage ist, kann man sowas monetarisieren? Also genau die Zielgruppe würde ich gerade eben nicht mit Werbung beballern wollen. Das heißt,
Da sind wir also wieder beim klassischen Kapitalismusproblem. Ich halte das für, genau, man würde das nicht über Werbung machen wollen. Ich halte das für schwierig zu monetarisieren über Crowdsourcing, also dieses, ne, du sagst auf deinem Format-Dings hier Steady, Patreon und Direktüberweisung und guckst dann sozusagen, was kommt. Ich vermute, dass das sehr lange dauern würde, bis das tragfähig ist. Das ist beim aktuellen Thema. Das sehe ich als klare öffentlich-rechtliche Aufgabe. Also nicht nicht unbedingt ein öffentlich-rechtlicher Sinne, aber sozusagen, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, eigentlich sowas zu schaffen. Das heißt, da müsste vorab sozusagen ein Budget da sein. Also das ist nichts, glaube ich, was man monetarisieren kann im Sinne von, man macht das und dann verdient das Geld. Ich glaube, das ist tatsächlich was, das müsste gesponsert werden und da halt entweder in einer öffentlich-rechtlichen oder gesellschaftlichen Infrastruktur oder, und das ist immer auch ein bisschen problematisch, über einen Mäzen.
Oder mehr. Haben wir jetzt gerade wieder gesehen mit der Washington Post, der Mäzen dann irgendwann mal.
Also über das, nur kurz zur Erklärung, weil ich war so ein bisschen off und habe gar nicht verstanden, worüber Leute sich gerade aufgeben. Jeff Bezos, der Chef von Amazon, hat irgendwann die Washington Post gekauft und hat gesagt, die soll mal machen, ich will nur, dass es weiter Journalismus gibt. Und er hat dieses Mal gesagt, die Washington Post soll sich nicht für einen Präsidentschaftskandidaten im US-Wahlkampf entscheiden. Und das ist nicht nur hochproblematisch, weil der Besitzer der Zeitung redaktionell eingreift, was man, wie man zum Beispiel in der Berliner Zeitung sieht, hochproblematisch sein kann. Sondern das ist auch eine jahrhundertealte Tradition bei der Washington Post gewesen.
1972 erst angefangen.
Nein, jahrhundertealt. Also die machen das auf jeden Fall schon sehr lange. Das ist also nicht nur ein redaktioneller Eingriff, sondern das ist auch der Bruch mit etwas, was da schon passiert ist. Und ja, genau, also deswegen, ne, also wenn von euch irgendjemand eine fünfstellige Summe rumliegen hat, wendet euch an Erdgeist.
Wir können es einfach mal ganz kurz nur, du bist ja in der Produktion von Material für Hörfunkanstalten auch beteiligt. Du weißt ja, dass da irgendwie nicht nur, da setzt sich mal irgendwie ein Nerd abends beim Bierchen am Küchentisch hin und sagt, das will ich erzählen und baut dann eine kurze Choreografie, sondern danach kommt echte Arbeit. Das ist dann tatsächlich Menschen, die dann im Beruf drin sind, Dinge digital zu gestalten, dort Animationen dafür bauen, das nochmal dahergehen. Der Redaktionsprozess beginnt ja dann erst, wenn wie der erste Draft da ist, dann wird es immer noch geht dann durch die Mühle durch, bis das einfach so geschliffen ist, dass da keine Unklarheiten, dass man so einen Anschluss herstellt zu dem intendierten Publikum. Danach wird das dann irgendwie produziert. Das heißt, das irgendwie zu begleiten und Material zu liefern, ist immer nur der allererste Schritt. Ja. Und danach kommt dann der schmerzhafte Teil, was mich lustigerweise wieder irgendwie zu diesem Open Source Maintenance Ding zurückbringt, wo wir jetzt schon ein paar Mal dabei sind. Mhm. Natürlich, es gibt dieses schöne Zitat von Kurt Vonnegut, der dann mal meinte, everyone wants to build, but nobody wants to do maintenance. Was das auch ziemlich gut trifft, dass dieses erstmal ein Projekt aus dem Boden stampfen, ist irgendwie total erfüllend. Du hast dann etwas gebaut, du hast deine Fußtapfen im Zement hinterlassen, aber plötzlich merkst du, es gibt dort eine Pflegearbeit. Du musst immer wieder dahergehen, musst das, die Dokumentation anpassen, musst irgendwie auf Nutzerinnen Anfragen reagieren, und wenn du es nicht geschafft hast, rechtzeitig deine Community zu bauen, die dann auch selber aktive Nachwuchspflege betreibt und diesen Nachwuchs immer wieder eine Wirkmächtigkeit zeigt, die sie da entfalten können, in so ein Projekt reinzustolpern, einfach nur als braver Parteisoldatin immer nur wieder Dinge durchzuziehen, ohne selber Richtungsentscheidungen treffen zu dürfen, befriedigt die allerwenigsten, die sich dort einbringen wollen. Das heißt, ich weiß nicht, wie man, ich weiß auch nicht, wie das Chaos funktioniert, lustigerweise. Mhm. Ich schaue mir das alles total interessiert an. Dass es funktioniert, ich könnte es nicht neu bootstrappen. Ich könnte jetzt nicht nochmal eine Chaos-Szene machen, in der plötzlich sich da wieder Zehntausende Freiwillige darum prügeln, irgendwie Flaschen einsammeln zu dürfen auf Veranstaltungen. Ich bin, obwohl ich da echt jetzt schon lange Innen- und Außensicht drauf habe, habe ich bis heute nicht verstanden, was tatsächlich was die Mechanismen sind, aber ich genieße sie und ich genieße dieses soziale Experiment, was auch immer wieder schön ist zu sehen, dass nicht alles unbedingt immer kapitalistisch nützlich sein muss, um zu funktionieren und um perpetuiert zu werden.
Aber das heißt, dass wir heute eigentlich nur mit dem Aufruf enden können, da sollte sich mal jemand Gedanken drüber machen? Schon, oder?
Wir könnten noch beide einen Twitch-Kanal aufmachen. Ich weiß nicht.
Bin mir nicht sicher, ob sozusagen, also allein unser Anblick
hier mit den Radiogesichtern hier
zielgruppenkonform ist. Ja, gut. Aber die ominöse Hintergrundmusik dreut schon. Es bleibt am Ende noch zu sagen, wir haben eine Webseite.
Oh ja, eine neue Webseite. Ja. Der Markus hat sich ja echt, der Monoxid, das schneidest du dann nachher raus, hat sich echt, war fleißig über die letzten 2 Wochen und hat ein WordPress gepflegt, aufgesetzt und die ganzen alten Episoden da reingezogen, die jetzt alle unter omcast.de verfügbar sind. Es ist echt liebevoll gepflegt, die meisten Bilder funktionieren und
ich habe sogar ein ganz kleines Mini-Bisschen programmiert.
Wuhu!
Genau, man muss da dazu sagen, dass der Herr Erdgeist erstmal die Infrastruktur aufgesetzt hat.
Ja, und dann hatten wir noch wirklich hilfreiche Zuhörerinnen, die uns über das eine oder andere Problem über Ladezeiten aufgeklärt haben. Wir sind dann nochmal in die Introspektive gegangen. Ich habe das uralte Logo, über das wir uns letztes Jahr bei der letzten Sendung unterhalten haben, wieder rausgekramt, dem Monoxid gezeigt. Das fand interessant, aber das nicht so gut. Das war schon ganz gut, dass wir das nicht auf Shirts dann drauf gedruckt haben. Aber wir haben dann als Lehre daraus nochmal ein neues Logo gebastelt, was ihr jetzt auch seht. Glaube ich, in euren,
ich glaube auch,
Podcatchern.
Ja. Genau. Also, guckt euch die Seite an, hört den Podcast, kommentiert und dann hören wir uns. Also, ich glaube, die anvisierten 7 Folgen schaffen wir dieses Jahr nicht. Aber vielleicht noch eine oder so.
Ja, ja, ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ich sag mal so, wir melden uns. Wir machen Radio, wir machen Radio.